Kunstradio, Radiokunst.
Die Grundidee oder die Intention dieser Reihe Literatur im Kunstradio ist die, dass Schriftsteller, Schriftstellerinnen im Studio ihren Text selber sprechen und dass sie nachher in diesen Text selbst bearbeiten unter Anleitung eines Tonmeisters und dass sozusagen der Text die Projektionsfläche ist, auf die er akustisch sozusagen noch einmal und in verschiedenen Weisen, also sozusagen verschiedene akustische Varianten des Textes, auf ihn selber abgebildet werden. Der Text wird sozusagen auf sich selber abgebildet.
Diese Zaubersprüche sind als Zaubersprüche über etliche Jahre entstanden.
Für mich war das interessant, mit welchen Möglichkeiten man da im hat und wie man da rangeht, wie man einen Text verändert. Meine Texte sind sowieso assoziativ und offen und wie man die Sache noch offener macht.
Soweit in Kürze die drei Hauptprotagonisten unserer heutigen Sendung. Und diese waren der Reihe nach Liesl Uivery, die Kuratorin der Senderei Literatur als Radiokunst, in einem kurzen Statement über den hinter diesem Projekt stehenden künstlerischen Ansatz. Christian Leutl über sein Stück Zaubersprüche und Hans-Jörg Zauner über seine Textsammlung Mit dem Bagger mitten in die Worte hinein. Beginnen wir mit Christian Leutl. Der in Wien lebende Autor und Performer macht in seinem heutigen Stück einen Ausflug in die zumindest in unseren Breiten längst versunken geglaubte Welt der Zaubersprüche. Leutls Beziehung zu diesen uralten magischen Formeln entwickelte sich nicht, wie man vielleicht glauben möchte, auf einsamen, nebeligen Wanderungen durch Österreichs Alpen. Sie geschah über den Umweg, dessen Ausgangspunkt Wien war.
Mein persönlicher Zugang zu den Zaubersprüchen hat sich ergeben über die Poesie von Allen Ginsberg. Ich habe von dem einen Live-Auftritt gesehen, so ungefähr im Jahr 79, auf der Uni in Wien. Und das war für mich insofern ein Schlüsselerlebnis, natürlich für mich als einem sehr jungen und damals leicht begeisterbaren und prägsamen Menschen, als ich zum ersten Mal bewusst gehört habe, was jemand mit der Stimme macht. Wie diese Stimme praktisch durch den ganzen Körper summt und vibriert und den ganzen Raum füllt. Und also weit darüber hinausgeht, dass jemand mit einem Papier da vorne sitzt und das halt dann irgendwie aus sich herausquetscht oder herausknarzen lässt. Ich habe mir überlegt, ob es eine Sprache gibt, die überhaupt so mit dem ganzen Körper bis in die Knochen sprechen kann, wie der Allen Ginsberg damals sein Zeug in seinem Amerikanisch gesprochen hat. Und ich habe entdeckt, dass es mir mit der deutschen Hochsprache, mit der nach der Schriftsprache, Sprechsprache, die man in der Schule lernt, dass es da eher schwer gegangen ist am Anfang. Während ich mir gedacht habe, vielleicht, wenn ich jetzt die Sprache nachmache, die ich von meinen Großeltern oder von meiner Urgroßmutter sogar noch im Ohr habe und die damals für mich auch schon ein bisschen fremd war und insofern sie sehr gut eignet zu einer Maskensprache oder Zaubersprache, ich probiere es einmal damit. Und ja, das habe ich ausprobiert und das ist irgendwie dann gegangen. Und also so meine ersten Zaubersprüche, die habe ich gemacht vor vielleicht 20 Jahren und das war damals wirklich ganz seltsam. Das hat einfach niemand sonst gemacht. Eigel, Eigel, schau mir an. Daumen und Nadeln, Weib und Mau. Hängt der Spiegel in mein Gesicht. Schau noch eine Eigel, eine. Ob's der Lind tut, ob's die sticht. S'mei ist deine, s'dei ist meine.
Der eben gehörte Zauberspruch ist ein Spruch gegen den bösen Blick. Naturgesprochen. Ohne Verfremdungen, das Rohmaterial sozusagen. Allerdings verlässt Leutl bei seinen heutigen elektronisch veränderten Zaubersprüchen das sichere Terrain des Stimmkörpers. Er geht einen Schritt weiter. Durch elektronische Veränderungen wird der Spruch zum Klangmaterial, wird auf sich selbst abgebildet, in den Dimensionen verschoben, unterbrochen oder vervielfacht.
Für mich hat sich dann die interessante Frage gestellt, wenn ich jetzt meine Stimme und meine im Körper wohnende Stimme als Material fürs elektronische Medium verwende, wie wird sich dann die Abstraktion, die zum Beispiel Serialisierung der Stimme, die Spiegelung der Stimme auf sich selbst, die verschiedenen Verzerrungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen und was es alles gibt im elektronischen Medium, wie wirkt sich das aus auf diese seltsame Art von Präsenz, die der Zauberspruch als Unvermitteltes hat, einfach nur als Körper, der da spricht.
Wieder den bösen Blick. Eidel, Eidel, schau mich an. Daum und Nodeln, Weib und Mann.
Hängt der Spiegel in mein Gesicht.
Hängt der Spiegel in mein Gesicht.
Schau nur eini, Eidel, eini.
Ob's der Lind tut.
Ob's die sticht.
Stein ist mein. Stein ist dein.
Dem Autor geht es um die Authentizität des subjektiven Ausdrucks. Dort, wo Stimme, Körper und gesprochener Text eine Einheit bilden. Gern bringt er dazu den Vergleich mit einer Maske. Einer Krampusmaske zum Beispiel, die sich Kinder aufsetzen, um dann wirklich ein Krampus zu sein. In ihrem Spiel stellen sie so die von Loidl in seinen Zaubersprüchen geforderte Einheit von Stimme, Körper und gesprochenem Wort wieder her.
Außerdem gefällt mir der Ansatz gut, so wie man sagen wir, in Lateinamerika findet, wo man, egal ob man durch eine Stadt geht oder am Land herumgeht, wo man überall kleine Schreine sieht, kleine Statuen, wo man oft auch gar nicht weiß, was die überhaupt bedeuten. Aber dieser Zugang gefällt mir einfach gut. Ich würde einfach selber sehr, sehr gern überall kleine Objekte aufstellen, seltsame Dinge aufstellen, die sagen wir, positive Einflüsse ausüben können oder vielleicht eine Umgebung stören können, die ich störenswert fände. Und in dieser Art versuche ich einfach auch sprachlich so, also wie gesagt, Geisterfiguren oder Fetische zu machen. Interessanterweise ist es eigentlich gar nicht schwer, zu diesen folkloristischen Wurzeln Zugang zu finden, die aber auf keinen Fall als jetzt im nationalen Sinn verstanden wissen möchte, sondern das Erstaunliche ist, wie schnell es eben geht, so ein Stammesgefühl zu erzeugen, auch wenn es den Stamm gar nicht gibt. Mir persönlich genügt es mir, so eine Stimme, eine Sprachmaske zu verfertigen, einfach zu versuchen, wie meine eigene Urgroßmutter zu klingen, und ob das dann funktioniert, ist gar nicht mehr so wichtig. Es geht relativ schnell, dass man sich da fast in einen Trancezustand reinsteigert. Interessanterweise gibt es, glaube ich, verschiedene Arten der Wiederholung. Witzigerweise gibt es eine Art Musik oder eine Art Dichtung, wie sagen wir so, Gestanzelzeug und so, oder diese Zaubersprüche, die kann man oft wiederholen, und merkwürdigerweise wird es deswegen nicht langweiliger. Es ist eher so, als ob man einen Generator hat, der immer wieder funktioniert. Tod, tot, 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 kein Mensch, kein Mensch, kein Mensch, kein Mensch, kein Mensch.
Opa hat Glocken nicht kennt, in Onkels Hirn verbrennt, die Oma hat Schlange gefangen. Was Licht ist groß, rennt wo der Hase ist groß, scheißt was groß ist, Licht weiß.
Ohne Augen, ohne Hände hat's kein Mensch niedergelenkt, aber wir finden die und den Hirn von Heiligen Geist.
Dieses ständige Wiederholen von Worten und Sätzen, das trancehafte sich steigern von Sprache, ist keine Eigenart archaischer Kulturen. Sie lebt ganz aktuell weiter, natürlich auch in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel in Form von Techno-Beats.
Zusammenhang mit dem elektronischen Medium War es für mich so ähnlich, wie wenn jetzt wer hergeht und baut so wie einen Cargo-Kult aus irgendwelche Zivilisationselemente oder sogar, in dem Fall waren es nicht Abfälle, aber aus, sagen wir, aus technischen Bauteilen, so Fetische und Masken und Amulette und eigentlich so ähnlich wie in der Geschichte vom Amos Tutola, Mein Leben im Busch der Geister oder der Palmweintrinker, wo eigentlich auch so Ahnenmärchen erzählt werden, in dem Fall aus Afrika, wo unglaublich dahin geflunkert wird, aber es kommt dann zum Beispiel ein altes Radio vor, das der in der Geisterwelt wieder gegen was anderes eintauscht und so. Und das ist eine Welt, die mir natürlich unglaublich gefällt. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, da jetzt speziell bei der Produktion auch selber in diese Art Welt einzutreten.
Nicht direkt in die heutige Produktion treten wir mit der nun folgenden kleinen Geschichte ein. Doch vermittelt sie einen ganz guten Eindruck von der Art des Flunkerns, das Lödl so meint.
Ich habe es selber gesehen, mit meinen eigenen Augen. Er hat am liebsten so Augen gehabt wie ein Mäcki, wie ein kleiner Igel. Und im Herbst hat er sich auch wirklich ganz viele Kastanien geholt mit den Stacheln und hat sich in den Kopf hineingetan, damit er besser sieht. In der Schule haben sie ihm das nicht ganz geglaubt, haben sie ihm in sein Mitteilungsheft hineingeschrieben, ist ein sehr aufgeweckter Bub, sehr fantasievoll, wird vielleicht sich noch ein bisschen mehr anpassen lernen müssen. Sonst ist er aber folgsam und immer willig und überhaupt ein lustiger und ganz gescheiter kleiner Halunke. Da waren wir beruhigt. Es ist mit ihm alles überhaupt viel besser gelaufen, als wir uns das vorstellen können haben. Er hat es zu überhaupt nichts gebracht. Er ist ein berühmter Wissenschaftler geworden an irgendeiner alten Universität auf einen ganz einen fremden Kontinent, der was aber so weit weg ist, dass ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. Das können Sie mir ohne weiteres glauben. Es ist die Wahrheit. Ich schwöre es.
Wenn Sie jetzt Lust auf mehr dieser kleinen Flunkergeschichten bekommen haben, hier ein Buchtipp. Von Christian Lödl wird kommenden Herbst ein Buch in der Edition Selene erscheinen. Der Titel ist Kleinstkompetenzen – Erinnerungen aus einer geheimen Kindheit. Jetzt aber zurück zum ersten unserer beiden heutigen Stücke, zu Christian Lödls literarischer Sammlung und Überarbeitung diverser Zaubersprüche. Für und gegen die großen und kleinen Bedrohungen, Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte des Alltags.
Um durch Mauern zu gehen. Dir hinter der Bohnenwand, dir hinter der heimlichen Hand, dir hinter ein Herrgott sein Gewand. A Pustel für ein Herrgott, a Pustel.
Falsche Nachricht und üblen Leumund.
Ranutschling, Ranunking, Soinsbacking, Soinsbunking, Soinsmanking, Soinsbunking, Soinsdrehermeintrams, Soinsranking und Runking, Soinsblähen und Kaffunkling.
Ewoks, Märtyrerbaum.
Wieder den bösen Blick.
Eigel, Eigel, schau mich an. Daumen und Noten, Weib und Mann.
Hängt der Spiegel in mein Gesicht.
Hängt der Spiegel in mein Gesicht.
Schau na eini, Eigel, eini.
Ob's der Lind tut.
Ob's die sticht.
Stein ist meine. Stein ist deine.
Gegen Liebeskummer.
Geh, Kummer, komm, Oma Dumm. Komm, Kummer, geh, Oma Dumm. Komm, Kummer, geh, Oma Dumm. Hab ich geschwommen, hab ich geschwommen. Rundum, Oma Dumm, geschwommen, rundum. In den Kummer hinum. Jetzt mit der Gnummer. Geh um, komm, Kummer, geh um, komm, Kummer, geh um, geh, Kummer, geh.
Damit grüne Dinge wachsen und aus grün alle Farben werden.
Ringer tut's von meiner Hand, Mond und Sonn lügt viel, leichten soll's für dir, Gold und Grün, dein Gewand leichten übers Land. Saum und Staum und Blier, habt's ein Zaum um vier, hebt's ein Vier und auf zu der leichten Feichten, zu der grünen und goldenen Tier.
Schlangenzauber,
Giftspruch.
Schlag,
Schlag,
Der Giftbruch springt auf der Zunge, auf der Zunge.
Der Quadranke
verglüht und kein Odern schaut
und kein Ader
verblärt.
Gift
blieb noch
Gift
lau blieb.
Läuen
in drei Giftlicht.
An Wirbel
Pilze zu finden.
Opa, Glock mit Kind, in Onkels Hirn verbrennt, die Oma hat Schlangen gefangen. Oh, das Licht ist groß, ringrot, der Hose ist groß, scheiß groß, groß ist Licht weiß.
Ohne Augen, ohne Hände hat's kein Mensch mir erklärt, aber wir finden die und den Hirn von Heiligen Geist.
Ich bring dir aus der Unterwelt. Ich bring dir aus der Unterwelt langsame Augen, langsame Augen mit Käferzungen.
mit Käferzungen leck ich dich, mit Eulenaugen schabe ich an dir, mit Eulenaugen schabe ich an dir. Ich bring dir aus der Unterwelt, ich bring dir aus der Unterwelt. Langsame Augen,
wenn die Welt voller Scheiße ist, Gold zu machen.
Feier in Schädel und Feier in Beidel, in Hunsrig am Stüfel, in Hunsdisch im Blut, und Kühl auf der Gaue und Feier in Nobi, an raukerten Schnobi und Hitz über den Hut, Hitz über den Hut, Hitz über den Hut. Eben steu, jetzt hinschießt das Heife an ein, wenn nix Feier, was dein Herzen tut. An ihr Schloss, vielleicht nieder erfinstern, zu jodeln und blodeln und auf und fließen, ach, mein Gott und dein Kruzifix, so ach, bam, scheiß, Crucifier, Licht und Glut! Scheiß Crucifier, Licht und Glut! Scheiß Crucifier, Licht und Glut! Cruciluzi und Fuzzi und Feier und Fix!
Damit ein Furz dorthin zurückkehrt, wo er herkommt, beginnt im Müllviertel, endet in Tibet.
Slow hat's Ohr ausgedrückt aus, drin ich kaum ein Jammer und Best. Ruckzuck, ein Schluck zurück, Slow hat's Ohr ausgespuckt, Slow muss ein Schlucker, brumm, brumm, Radio mal, ein Schlucker, schlick's Ohr und bleib zu. Bei heiligen Vesuvius seiner heiligen Ruhe und beim heiligen Recusius seine klirrt nur. Bei dein eigenen Gift und dein eigenen Gefahr, sag ich, da legst man Ohr, fliegst so mit Luft. Der Schorz frisst den Schorz, der Bog springt auf Gors, an ihrs blierts Blärme schlaft dir für sein Duft. Hung, hung, hung.
Gegen Warzen.
Warzen, Warzen, du glitzernde Grot, Heidel baut Rost mit mein Blut, mit mein Blut auf meiner Wanke untertaut, oft is gut. Oma, bleibst du nodige Krot, kimmt über die teiflische Tod. Häng ich da a süß Schirle, bitte mit an süber Schnirle. Scheint der Mond oft rot, heiß, rot, reit ich die vors Hosenviertel und brust ich's tot.
Fürs goldene Besserlein.
Sich unsichtbar zu machen.
Luft, Luft, Zeit. Ich streich wie ein Nöbel durch die Leid. Ich rinn wie ein Wasser in Regen. Nix glaunst, nix schreit, niemand kann mich sehen.
Das war Zaubersprüche von Christian Loidl. Mit dem Bagger mitten in die Worte hinein ist der Titel des zweiten Teils des heutigen Kunstradios, eine Textsammlung von Hans-Jörg Zauner. Hans-Jörg Zauner ist bildender Künstler, Experimentalfilmer, Autor und Herausgeber der Zeitschrift Solande. Zurück zum Titel des aus insgesamt drei Teilen bestehenden Stücks. Mit dem Bagger mitten in die Worte hinein. Was aufs erste Hinhören brachial klingt, hat ein Konzept und das ergänzt sich unter anderem mit dem dritten Buch des Autors, das da heißt Zerschneidendes Sprechen. Es geht also ums Zerstören, ums Zerschneiden und wieder Zusammenfügen von Sprache. Nachdem Hans-Jörg Zauner sich nicht auf das Schreiben beschränkt, sondern auch, wie bereits gesagt, Künstler und Experimentalfilmer ist, arbeitet er auch in seinem literarischen Werk mit Bildern. Die Genres vermischen sich, was ganz im Sinn des Autors ist.
Die Idee war, den Text assoziativer durch eine gewisse technische Bearbeitung zu machen. Meine Texte sind, glaube ich, offen und assoziierbar und durch eine gewisse Veränderung, wie auch immer, man hört ja die Beispiele, glaube ich, ist es noch offener geworden.
Trotz der elektronischen Überarbeitung bleiben die Texte nahe im Original. Wichtig ist dem Autor auch die Veränderung der Semantik. Bei seinen fast chirurgischen Eingriffen in den Satzbau geht Zauner der Frage nach, welche Auswirkung die Neuprogrammierung eines Worts im Satzgefüge hat. Ob sich durch ein einziges verändertes Wort ein ganzer Sinn des Satzes verändern kann.
Das Seiende abzubilden, das sicher nicht. Das ist zu wenig, das wäre mir zu wenig. So fängt jeder wahrscheinlich einmal an, klar, in den ersten Jahren. Vielleicht machen das viele noch immer, aber das weiß ich nicht. Das sollen sie ruhig machen, ist kein Problem für mich. Die Arbeit an dem Material selber, Materialsprache, also was kann man mit Sprache alles machen? Und das ist mein Beweggrund, wie weit, was für Sprache bewegen oder wie, nicht bewegen, ist Blödsinn, aber ja, was kann man mit Sprache alles erzeugen oder wahrnehmen? Die Wahrnehmung, es ist immer die Wahrnehmung, das geht natürlich dann wieder ins Visuelle über, aber natürlich auch assoziiert in der Sprache, was mit Sprache alles möglich.
Auch wenn, und das ist unbestritten, mit Sprache sehr viel möglich ist, relativiert Zauner.
Grundsätzlich möchte ich zu den ganzen Chancen sagen, dass man den Aussagen der Autoren nicht so viel Gewicht geben sollte. Weil alles, was der Autor über seine Arbeit sagt, dem entfernt er sich ja wieder nicht. Ist zwar wieder eine klassische Maxime avanciert oder experimentelle Poesie, aber das stimmt natürlich schon, nicht? Das kann verwirrend wirken. Gewisse Autoren wehren sich ja total über die eigenen Texte zu sprechen. Obwohl natürlich bei gewissen Texten, das ist aber so schon bei mir immer schon reflektierend ist das dabei. Wenn ich sage, mit dem Parker mitten in die Worte hinein, dann ist es natürlich schon ein selbstreflektiertes Herangehen. Der Text selber hat das reflektiert. Aber avantgardistische Literatur hat das ja sowieso in sich, dass man ständig das Geschriebene in Frage stellt oder so, den eigenen Text in Frage stellt, nicht? Der Rainer Priesens hat einmal gesagt, Sie müssen das überhaupt nicht lesen. Es wird Ihnen überhaupt nichts bringen. Lesen Sie das nicht. Und durch das, dass man das aber, es ist kein kalkulierter Spaß, ist es schon ernsthaft gesagt. Aber durch das, dass ein Dichter von sich sagt, lesen Sie das nicht, dann, glaube ich, wird es schon interessant. Aber das hat er natürlich nicht gesagt, dass es interessant wird, sondern reflektiert, sich selbst in Frage gestellt, den eigenen Text in Frage gestellt, nicht?
So wörtlich nehmen wir die Aufforderung, die Texte nicht zu lesen, was auf das Radio adaptiert so viel heißt wie sie nicht zu hören, natürlich nicht. Aber man kann diese Aussage durchaus als Aufforderung verstehen, bei den folgenden Stücken genauer hinzuhören. Wie immer können Sie diese, aber auch alle anderen Kunstradiosendungen im Internet hören und natürlich die visuelle Umsetzung genießen unter www.kunstradio.at.
Der erste Teil, das ist dieser sogenannte, ich habe ihn genannt, Einsatztext. Diese Hetze eines Satzes, ein Satz nur über dreiviertel Seiten ohne Punkte hin, dieser fast, man kann ihn leider nicht so in einen, ohne Atem holen zu sprechen, da geht es mir um das Hetzen, das total dahin, Hetzerische oder so, das Schnelle dahin, aber dann im Text dann immer abgebrochen, dreimal abgebrochen, das ist dann auch wieder das Konzept geöffnet durch das Abbrechen, dieser Einsatz jetzt, dass sie dahin hetzt, glaube ich, in 1 Minute 20 und dann aber dreimal stehen bleibt und dann zack, es ist auch wieder irgendwie verändert oder so.
Als ob ich mich selbst in mich hineinsetzen könnte, mit einem Messer, das aus mir herauswächst, oder ich, der ich in der Scheide stecke, als Zufall oder als herausgerannenes Wort, in dem ich jetzt bin als Körper, oder als Öffnung gegenüber dem Spiegel,
oder in Tennessee, das mich jetzt angreift als Bein,
oder als Rutschung aus der Formulierung heraus und hinein in die Stelle mit Fäden gezogen, oder ich entwickle mich als Stelle und in die Fäden hier in oder auf der Fotografie bin ich Luftstempel oder ein Batzen, der bröckelt ab, der bröckelt stark überbelichtet den Blick oder im abgefilmten Foto, das sich zu bewegen versucht oder herauszieht das Kurier, in dem es steckt
oder ins Rudern hineinzufallen versucht.
Der Wortrand ist Segel oder Loch hier in meinem Körper, der aus den Wörtern heraussteigt und dem Würmer legt oder ein Batzen ist zwischen dem Zufall der Formulierung. Die Stelle hier ist überbelichtet mit Worten. Und trotzdem ist mein Körper raus mit einem Messer, das gleichzeitig Scheide ist. Oder doch nur eine Fotografie.
Oder doch nur Wortmehl mit Fäden zu den Gegenständen hinüber.
Der Sprachwürfel schnell aus. Oder klebt alles zusammen. Der Wortbatzen
versinkt.
Dieser Jolly-Text, der in Belleville in Paris spielt, und das ist ja das Gefühl dort, wie man sich halt dort bewegt oder so. Und das ist halt dann so assoziiert. Das hat eine Stimmung beschrieben, wie es halt damals war. Ich war da in der Cité des Arts, hat als bildende Künstler Atelier gehabt und haben halt da meistens in diesem Stadtteil Belleville, das ist so eher Ausländer-Arbeiter-Stadtteil, also ein ganz untypischer Paris, also schon typisch Paris, aber wie man sich das Klischee eben nicht vorstellt. Und da haben wir die meiste Zeit aufgehalten. Und unter diesen Stimmungsbildern ist halt dieser Jolly-Text entstanden. Ne?
Und nächstes ist ein Bus mitten in alle Wörter hineingefahren, als in einem Spieler, meine Geräusch.
Wortblut machte das Zunähen der Wunden fast unmöglich. Also musste die Luftnähmaschine ran. Das Zunähen der Nadeln war hingegen ganz leicht. Mit der Zunge haben wir es gemacht. Eine Verletzungsgefahr ist hier nicht gegeben. Meine Haut kann nichts hören und saugt alle Dinge aus der Umgebung und bleibt dennoch hier. Das Stinken riecht die Nase, sie wird ihr nachgetragen. Macht nichts, nur ein Loch splittert in die Landschaft. Jedes Wort hat ein Loch, sagt der Spiegelverkäufer in Bedwil. Man muss nur hineinfinden. Aber der Code, frage ich, was passiert, wenn ich Bildstangen in das Wortloch hineinhalte? Könnte ich mich mit einer Doppelbelichtung vielleicht hineinschwindeln? Ich fotografiere mich, also indem ich mich ausspreche, und schon bin ich drinnen. Dort ist nichts als Säure. Dort ist nichts anderes als Wortsäure. Die Wortsäure geht in meine Löcher über. Wir vermischen uns. Der Spiegelverkäufer in Belleville ist der Zuhälter der Wörter. Das wird bekannt gegeben. Durch das Sichtbare können wir das Hörbare eingremen. So ist das. So steht es auf der Karte. Die Karte wird gezogen und ist ein Joker für den Ast. Das steht fest. Die Sprache hängt in langen Fäden vom Körper herab. So ist es, wenn man hineinbeißt in die Bildzunge. Die Verbindung zwischen Fäden und Körper ist der Riss hinein. Die Rückwand der Worte wurde jetzt herausgenommen. Jeder kann hineinschauen oder hineingreifen. Jolly steigt hinein und mischt ganz wild umher. Dabei spritzt etwas heraus, das die Rue Belleville hinunterfließt. Wie nennen wir das Drück jetzt? Der Spiegelverkäufer gibt einige Spiegel frei und wirft sie hinzu. Der Spiegelverkäufer versucht, die Wortrückwand wieder anzuschrauben, aber es geht nicht mehr. Und was nun, frage ich? Die Worte beginnen vollkommen auseinanderzufließen. Auch unsere Spiegelhäute können sie nicht aufhalten. Der Wortkran, meine Zunge, bricht auseinander. Der Faden, der aus dem Spiegel ragt, rutscht aus der Landschaft. Die Bilder beginnen zu lecken und verätzen sich mit Wortsäure. Die Wortsäure kann mit nichts mehr aufgehalten werden. Was kann darauf folgen, schreit der Spiegelverkäufer in Belleville. Das Loch in mir hat die Wortsäure geschlagen. Was passt hinein? Der Bildstecken oder nur ein Spiegelfaden? Wir schwimmen die Rue Belleville hinunter. Unten angelangt, setze ich mich hinein und bin ein Rest der Rückwandworte. Ich lege mich in die Wortcreme hinein und mein Körper säuert. Schritt für Schritt wird mein Fleisch von den Wörtern aufgefressen und verdaut. Was scheiden sie dabei aus? Löcher oder den Gestank der Sprache? Sie liest das jetzt und sagt, stimmt vielleicht. Vielleicht ist auch das nicht wirklich gelocht oder mit Fäden gezogen oder verbunden.
Durch die zerrissene Oberfläche der Geräusche kamen wir nach innen. Ausgehobelte Bildrücken lagen da umher. Sprachratten fielen uns an. Wortblut und Wortbienen kamen uns entgegen. Die Mehrfachbelichtung war der Code für das Aussprühen von Zungenschleim.
Bis die Sprache ganz zusammengekehrt ist, dauert es ein paar Jahre, sagt man in Bagdes. Sprachwasser fließt aus dem Körper hinunter. Im Sprachfenster steht sie und starrt uns an. Das Herunterfließen und das Anstarren vermischen sich. Mein Sprachloch ist ein Stecken.
Jetzt wurden einige Wortränder weggerissen. Dem Jolle ist ganz schlecht geworden. Wortklumpen liegen in Wortflocken und rollen davon. Das ist so, weil der Gummi aus Stiefeln ist, da können wir und die Fläche schauen, ein Punkt ist. In den Flügeln aus Seife. So zieht der Tacho die Geschwindigkeit an oder ist es ein Loch? Wo sind da die Ränder, so fragt der Engel. Die Wörter hören sich deshalb selbst sprechen und rinnen hinaus. Oder wie heißt es? Das Heißen rinnt auch vor und zurück und hat keine Ränder. Krach leckt an und nimmt das Seil als Geruchsding Apparat. Der Geruch ist also eine Fotografie mit Gummistiefeln. Die Blicke also so aufgetragen wie mit einem Buttermesser Kaffee. Auch dieses Messer ist ein Tuch für die Blumen. Macht die Luft einen Knall, schmiert und drückt auf die Naht. Die Flasche dreht sich und der Hals ist innen ein Gummistiefelwort mit Nähten. was ich schon immer fragen wollte. Wo sind bei den Wörtern die Augen? Dort, wo beim Gummi der Gummi ist, sagt das Gummistiefelwort. Sollen wir's glauben, sagt Jolly zum Engel. Jedes Mal, wenn ich da bin, schrauben sie an den Wörtern umher. Jedes Mal, wenn ich da bin, schrauben die Wörter an den Wörtern umher.
Mit den Wörtern,
die Worthilse sind zusammengebrochen.
Können wir dann schauen, was
dadurch
ist.
Stehen Tische und Sessel, die
so
auf sich selbst herabfallen. Wortstaub überzieht alles und lässt das Gehen verschwimmen. Die Leuchtschrift von hinten verklebt die Geräusche. Der Engel, das Gummistiefel Sonnenbrillenwort und Jolly sind auch drinnen. Sie begegnen sich als abfotografierte Worte und versuchen, aufgemischte Blickaugen aufzufangen. Das vermischt sie, das glitt über, das schachtelt auf.
Der Bagger hat jetzt alle Wörter aufgegraben. Der Gestank der Sprache wird dann auch noch verwehen.
Mohr-Schieber-Text ist wieder im Hintergrund von, kann man sagen, wirklich von Mohr-Schieber. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, die Band Mohr-Schieber. Wie Musik für mich ja wahnsinnig wichtig ist, als Assoziation wichtiger ist als jede andere Literatur, das ist für mich wahnsinnig wichtig. Der Hintergrund von Musik oder das, was die Musik halt auslöst oder was halt diese Mohr-Schieber-Songs bei mir ausgelöst haben. Und das war der Zeit, wie ich bei den Mohr-Schieber-Konzerten war und nachher ist eben dieser Text entstanden. Das war die Konzeption ein bisschen anders, gerade bei dem Mohr-Schieber-Text. Da wollte ich den Text zweifach ablaufen lassen, zeitversetzt ablaufen lassen. Bin aber dann draufgekommen, dass das zu chaotisch wäre, also dass das zu unverständlich war. Und durch das Doppellesen von gewissen Textteilen kann man, glaube ich, weit mehr erreichen. Also weniger ist mehr, das sind so klassische Maximen, aber man muss trotzdem sagen, obwohl es klassische Maximen sind, für mich tun sich da neue Räume auf, wenn man einen Text zum Beispiel vielleicht doppelt liest und drüber legt, dazu liest. Und das ist dann, wird weit assoziierbarer, als wenn man einen Knäuel macht oder so. Wie er wahrscheinlich entstanden war, wenn man 10 Minuten zwar den gleichen Text zeitversetzt ablaufen lässt oder so.
Mohr-Schieber. Von hinten kommt die Autobahn auf mich zu und setzt sich fest in mir als Wortgelenk-Filmstarter. Der Film fährt so dahin wie eine Bildlake über meinem Filmkörper, in- und auswendig aus Fleisch. Das Fleisch geht zur Autobahn und stoppt das Filmteam. Hallo Filmteam, guten Tag, da bin ich. Nehmt mich mit und bringt mich ein in die Doppelbelichtung Geschwindigkeit. Das Filmteam liegt im Kofferraum und der Kofferraum liegt in der Kamera. Die Kamera ist das Auseinanderklappen der Hände. Das Zusammenschlagen der Bilder ist ein Haufen aus Filmsäure. Die Sprachkarte steckt in meiner Tasche und ist auch eine Kamera, das wissen wir alle. Die Szene spielt sich ab. Die Szene wird immer wieder wiederholt. Alles wird auf die Leinwand geworfen. Mit Wortpfeilen wird sie später dennoch durchstochen. Von hinten kommt die Autobahn noch immer auf mich zu als Film und durch den Körper als Blechteil rinnen. Das Filmteam ist eine Seilbahn. Die Seilbahn liegt in der Werkstatt, in die es hinein autobahnt. Dabei passiert es. Die Speisereste sind verschwunden. Sie finden sich wieder im Video. Das Video kann in den Körper eingelegt werden. Das ist kein Überschreiten der Landesgrenzen, nur die Abfahrt aus der Richtung heraus. Die Finger streichen über den Fahrbahnrest. Ein Video filmt das Filmteam. Es ist also die Wirklichkeit. Das Filmteam hat sich ein Dach genagelt. Der Holzvorrat reicht aus. Mein Waldstück ist groß genug. Ich habe es ja schon oft gesagt. Das ist der Preis und da ist nichts zu machen. Das Filmteam fährt noch immer über die Autobahn dahin und ist in Echtzeit immer live dabei. Die Echtzeit hat viel Herz und ist ein rosa Overall. Im rosa Overall steht das Foto vom jetzt Gesprochenen und vom jetzt gerade Lesenden. Beide werden als Doppelbelichtung in die Zukunft hineingedreht. Die Zukunft beginnt erst nach dem jetzt Gelesenen. Wiederholung ist erlaubt. Es ändert sich nichts. Das Filmteam wird gestanden sein auf dem vorerst noch nicht entstandenen Foto und ich bin das Zwischen. Überall, wo ich bin, ist ein Waldstück aus Filmen.
Im Waldstück liegen die Fotos meines vermorschten Overalls.
Das Filmteam wird sie schon längst abgefilmt haben, wenn sie jetzt gelesen wird. Der Beginn der Vermorschung ist in Wirklichkeit erst viel später. Das sagt auch das Waldstück zum Overall. Das heißt ein gemachtes Bett für das Haus. Die Säge himmelt mich an. Gut gemacht, Junge. Der Luftachometer liegt frei so. Ganz schnell habe ich alle Morschieber-Songs abgesungen. In einem bin ich dann eingeschlüpft und liege auf der Zunge von C. Die Fotos lagen dann und werden auch jetzt noch auf der Autobahn verstreut liegen. Sie zeigen das jetzt Schreibende. Die Autobahn fährt jetzt da hinein. Was findet sie vor, mich oder dich jetzt? Das Filmteam ist noch immer live dabei und jedes Mitglied muss diese Zeilen jetzt lesen und nimmt sie hinein in den Film, der aber auch die Leinwand ist, auf die er erst später fällt. In einem Morschieber-Song bin ich dann gelandet und begegne ihr. Nun warten wir, dass wir gesungen werden und mitgenommen werden ins See. Die Autobahn kommt noch immer auf mich zu, biegt dann aber kurz vor mir ab und fährt in das Foto meiner Abbildung hinein. Dort trifft sie auf das Filmteam, das die Grenzen zwischen meiner Abbildung und mir zu verwischen versucht. Die Autobahn versucht selbst der Film zu sein, auf dem es dann ganz rutschig wird. Gerade jetzt stehe ich auf, steige in ein Auto und fahre auf der Autobahn dahin und treffe auf ein Foto, das mich abbildet oder auf den Text, der mich beschreibt. Fahre daher dahin und bin doppelt jetzt vorhanden. Versuche herauszufahren, komme auch ganz leicht wieder heraus. Nimm jetzt deinen rosa Overall, ziehe ihn an, setze dich in ein Auto, fahre auf der Autobahn dahin und nimm auf alle Fälle das Filmteam mit, das am Fahrbahnrand steht und dich ganz sicher jetzt auch filmt. So ist es. Die Kamera ist auf dich gerichtet. Das habe ich ausgemacht. Da steht alles auf der Sprachkarte. Da steht alles auf der Filmkarte. Von hinten kommt die Landschaft auf mich zu und überholt die Autobahn. Die Autos sind verrutscht und das Filmteam ist irritiert. Die Kamera steckt jetzt zwischen Landschaft und Autobahn. Ich, also das Foto, schleife die Grenzen ab. Der Entstehungsprozess ist erst nach dem Lesen gestattet. Das Gestatten ist ein Rädchen, das kratzt am Overall. Überall, wo ein Foto ist, ist auch ein Waldstück. Morschieber und ich sind auf der Bühne. Morschieber und ich sind ein Lied und singen uns selbst. Im Mund der Wörter zergeht dann ein Stück Schokolade und verschmiert diese Stelle hier. Über diese Stelle des Textes hier. Das haben wir doch so ausgemacht. Das steht doch alles auf der Sprachkarte. Ein Filmteam aus Schokolade wurde als Foto in einem Grenzraum geschoben, der zu singen beginnt und Morschieber heißt. Die Rücklichter der Landschaft leuchten jetzt da hinein. Was soll das? Aber wirklich, die Belichtungszeit stimmt. Richtig. Die Autobahn fährt durch diesen Text jetzt durch. Zerreißt das Papier und fährt direkt in deine Augen hinein. Du wirst schon sehen. Oder du siehst das jetzt, oder? Da nimmt ja glatt einer die Autobahn und rischt auf die Wörter los. Von hinten filmt Morschieber die Szene ab und kommt so rein in den Apparat, der klingelt. Das Heißen ist hier also doch nur die Kupplung für meine Scharfenzieherin. Die Autobahn kommt noch immer von hinten auf uns zu und endet in diesem Satz jetzt als Fotografie oder als aufgerissene Wortrand in der Kamerasäure der Gedanken. Mit der Fahrbahn gemeinsam gleichzeitig ist das Filmteam ein Herausdrehen aus der Richtung und ein Zusammenschmelzen mit der Schärfenzieherin, die das Schreibende gerade jetzt zeichnet. Auf diese Stelle Papier oder der Klumpen aus Zeitloch ist das Lesen hier. Durch das Zeitloch fährt die Kamera auf uns zu und bildet eine Mehrfachbelichtung im Wortschlatzauge. Die Autobahn rollt durch das Foto auf das Filmteam zu und durchstößt die Wörter im Film als Echtzeit oder ein Teil meines Körpers in die Soße gehalten. Zwischen Autobahn, Filmteam und Zeit treibt die Kamera die Bilder zusammen. Ein Waldstück umgrenzt dieses Gebilde mit den Fotografien der zusammengeklatschten Häuser, die hineinragen in. Ein unsichtbarer Auslöser hat die Wörter fotografiert. Das heißt, sie sind jetzt eine Kamera aus den Augen heraus. Die Autobahn fährt jetzt nur mehr innerhalb des Fahrzeugs dahin. Das wurde jetzt in den Abendnachrichten bekannt gegeben. Als Beifahrer oder was? Fragt der Beleuchter die Schärfenzieherin. Nein, eingeklemmt im Kofferraum oder so. Bei jeder Fahrzeugkontrolle wurde überprüft. Bei jeder Kamerakontrolle wurde sie getestet. Bei jeder Schärfenzieherin wird sie geleckt. Mehrere Abschnitte der Fahrbahn, jemand sagt der Wörter, wurden jetzt gesperrt. Das Filmteam ist am Boden zerstört. Das Filmteam ist am Plafond zerstört. Das Filmteam verlegt die Szene in das Autobahnfoto hinein. Die Fahrbahn kann soweit leichter aufgeschnitten werden. Fotografien liegen verstreut im Autobahnfoto umher. Die müssen zuerst abgefilmt werden, bevor sie eingeschneit oder weggeschwemmt werden. Außerhalb dieser Achse kommen diese Fotografien mit den Autobahnfotos zusammen und werden als Doppelbelichtung in der Filmszene Echtzeit verwendet. Die Echtzeit passt in jede Hosentasche oder in ein Waldstück. Das Waldstück darf nicht abgeholzt werden, sonst geht die Echtzeit flöten. Zwischen dem Waldstück und der Doppelbelichtung liegt also die Autobahn, auf der die Fotos dahin fahren. Im Foto selbst ist die Autobahn die Doppelbelichtung. Das Waldstück aber auch dieser Vorgang und das jetzt Lesende abgebildet. Die Schärfenzieherin ist zufrieden mit dieser Szene. Draußen im Waldstück ist ein Haus aus Filmprojektionen gebildet. Darin schwimmen Worte hin und her und verätzen die Bildränder, Mauerwürfe. Der Schneefall ist außerhalb von außen, also in der Wirklichkeit, und schneit jetzt auf dieses Blatt hier und macht Schwierigkeiten beim Lesen und macht Wärme. Bist du schon eingeschneit? Bewege dich. Wir sind jetzt zwischen zwei Stationen stehen geblieben. Das Filmteam ist zugestiegen. Die Schärfenzieherin steht neben mir. Sie machen sich breit und lang, damit wir fast keinen Platz mehr haben. Die Filmsäure wackelt. Alles ist gleichzeitig. Diese Szene, der Schreibende, das Lesende, das... Doch hingegen das Schneiden der Wörter setzt er später ein. Abgesehen von ist... abgebrochen worden.
Das war Hans-Jörg Zauner mit seiner Textsammlung Mit dem Bagger mitten in die Worte hinein. Technisch betreut wurden beide Autoren der heutigen Sendung von Josef Rehlinger und Anna Kunzio. Nächste Woche drehen wir das Rad der Zeit zurück und landen mitten in den 70ern. Anlässlich der noch bis 6. August in der Wiener Generali Foundation stattfindenden Ausstellung Replay – Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich präsentieren wir die Geschichte der Soundart von Anno dazumals. Bis August wird das Kunstradio insgesamt 6 Sendungen zu verschiedenen Themen der Ausstellung Replay bringen. Sollten Sie jetzt gleich Interesse an der Ausstellung Replay haben, dann haben Sie jetzt 2 Möglichkeiten. Die eine ist ein Besuch via Internet unter www.kunstradio.at, da gibt es einen Link zu Replay. Oder, und diese Variante lege ich Ihnen jetzt ganz besonders ans Herz, via Poesietelefon. Unter der Wiener Nummer 011555 haben Sie jetzt die Möglichkeit, kurze Stücke von Gerhard Rühm aus dem Jahr 1975 zu hören. Noch einmal zum Bessermerken und Mitschreiben, die Nummer des Poesietelefons ist 011555. An den Reglern der heutigen Sendung saß Rainer Kaiser, Redaktion Elisabeth Zimmermann. Als Moderator verabschiedet sich Andreas Wolf und wünscht Ihnen noch eine angenehme Nacht mit Ö1.